wirklich viele Personen so motivieren, Acro-Yoga zu machen, weil das ist nicht nur eine Erfahrung, also nicht nur eine Sporterfahrung, es ist wirklich eine personelle Entwicklung. Das ist einfach etwas, das mich so motiviert hat und auch mich weitergebracht hat als Mensch. Und auch mich in Verbindung gebracht hat mit so vielen verschiedenen Menschen, dass ich sehr glücklich dafür bin.
Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro-Yoga-Podcast mit mir, Mai Nguyen. In der heutigen Folge habe ich eine echte Latina für euch im Interview. Marina ist aus Brasilien und lebt und arbeitet seit einigen Jahren in Deutschland. Und seit kurzem ist sie auch fertig ausgebildete Pata-Acrobatics, Acro-Yoga-Lehrerin. Und mit ihr rede ich über unter anderem, wie sie mit Acro-Yoga die Gesellschaftsstruktur in Brasilien verbessern will, wie sie die Schere zwischen Arm und Reich, wie sie da eine Brücke bauen möchte und auch wie sie als eher Fliegerin von der Statur her auch gelernt hat zu basen, was sie vom Acro-Yoga gelernt hat, was sie mit ins Leben nimmt und auch welches unglaublich spannende Buch sie jedem von euch empfiehlt. Ich habe es schon auf meiner Leseliste. Und wenn ihr noch einen Grund braucht, diese Folge zu hören, hört euch ihren unglaublich goldigen Dialekt an. Es lohnt sich allein deswegen. Ich könnte ihr stundenlang zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder.
Für das heutige Interview habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und bin ganze 9 Kilometer mit dem Rad gefahren von Heidelberg nach Edding-Neckarhausen und sitze jetzt gerade mit Marina Rodriguez. In deren Bibliothek nennt ihr das hier, gell?
Genau, Bibliothek.
Ziemlich geil. Also das hier ist eine WG, 6 Erwachsene und ein Kind in einem unglaublich geilen großen Herrenhaus, Villa, irgendwas. Ja, und jetzt nehmen wir halt ganz dekadent heute ein Interview in der Bibliothek auf. Hi Marina, cool, dass du Bock hast auf ein Interview und dass ich hier sein darf und Kuchen und Tee bekommen habe.
Hi Mai, natürlich, du bist immer willkommen.
Magst du dich kurz vorstellen, Marina?
Ja, natürlich. So wie Mai gesagt hat, ich heiße Marina, ich komme aus Brasilien und ich bin hier in Deutschland seit 3,5 Jahren jetzt. Und deswegen ist mein Deutsch nicht so gut.
Aber ich hoffe,
ihr könnt mich verstehen.
Klar.
Und ich bin hierher gekommen, also in Deutschland wegen der Arbeit zum ersten Mal, aber ich habe mich sehr für die Kultur hier interessiert und dann ich bin weitergeblieben. Und heute mache ich immer noch dieselbe Arbeit, die ich am Anfang gemacht habe. Also ich bin Projektmanagerin bei Daimler, eine ganz große Arbeitgeber hier in der Region, also in Mannheim. Und ich habe angefangen jetzt, also mein Master in Politikwissenschaft zu studieren.
Berufsbegleiten dann einfach noch?
Genau, genau. Eigentlich ist es ein Vollstudium, aber dann ich habe meine Arbeit reduziert.
Also ja, Vollzeitstudium und Arbeit, ja.
20 Stunden arbeiten und plus, ich mache immer noch ganz viel Sport unter der Woche. Also ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zur Uni. Und das sind schon 17 Kilometer bis nach Mannheim. Und
das finde ich voll krass.
Das finde ich auch krass. Und vor allem jetzt im Winter.
Du fährst auch den ganzen Winter durch?
Ja. Also wenn es regnet oder so viel schneit, dann nicht. Aber das kommt nicht so häufig in Mannheim vor. Und deswegen ja schon.
Du bist krass, Marina.
Und aus Brasilien, ja?
Also, größten Respekt.
Ja, danke. Das habe ich manchmal auch, wenn ich aufstehen und Fahrrad fahren muss im Dunkeln. Aber, und dann abends, also mache ich immer, ich bewege mich, also entweder gehe ich zum Yoga oder mache ich Acro-Yoga natürlich, was ich sehr gerne mag. Und ich habe auch angefangen, also seit ein paar Monaten ein Vertikaltuch zu machen.
Ach, wie cool.
Ja. Schon sehr kraftvoll, also am Anfang war sehr frustrierend, aber ich komme langsam rein. Und jetzt natürlich habe ich ein neues Hobby, weil ich Zeit für alle Sachen habe.
Ja, klar. Ich meine, neben einem Vollzeitstudium, einem 20-Stunden-Job, was ja immer noch 50% sind.
Genau.
Und ja, klar. Was ist jetzt dein neues Hobby?
Ich will Hula Hoop lernen.
Hula Hoop, okay. Deswegen auch die drei Hula Hoop-Reifen hinter dir.
Genau, genau. Und das will ich auch mit Acro-Yoga kombinieren.
Ah, das ist geil. Mhm. Kennst du die, die Lisa Looping?
Nein.
Musst mal gucken auf Instagram. Die kombiniert das.
Ah, okay. Mhm,
die macht Hoop und Acro zusammen.
Cool. Ja. Das werde ich auf jeden Fall mich anschauen.
Mhm. Das ist krass, ja. Also ich habe keine Ahnung, wie das geht. Das sieht bei mir eher aus wie so ein Achtjährigen, der mal so einen Hula-Hoop-Reifen hinanrückt. Also ja, du bist ja sehr viel in Bewegung, würde ich mal sagen. War das schon immer so? Also hast du schon immer viel Sport gemacht?
Ich würde nicht unbedingt sagen viel Sport, aber ich habe immer mein Leben lang irgendeine Art von Sport gemacht, aber nie wirklich ein Sport, das mich super interessiert hat und das ich so gerne immer weitergemacht habe.
Bis das Acro-Yoga kam.
Bis das Acro-Yoga kam, genau.
Okay, cool. Wie kam das dazu? Also wie bist du auf Acro-Yoga gekommen und wie war dein erstes Mal Acro-Yoga?
Mein erstes Mal Acro-Yoga war eigentlich sehr cool. Es war mit Gabi.
Aha.
Und ich war also in großen Yoga-Studio in Mannheim und da habe ich immer Ashtanga und Yin-Yoga geübt.
Mhm.
Und einmal nach dem Ashtanga-Unterricht, also es gab ein paar Personen, die gejammt haben in ein Studio, in diesem Yoga-Studio. Und dann, ich habe mich einfach so angeschaut und gefragt, also was macht ihr denn? Das sieht cool aus. Und dann Gabi hat mich gleich also gesagt, okay, komm hierher und du lernst fliegen jetzt.
Cool.
Ja, das war auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung. Vor allem, ich wusste gar nicht, was das war und worauf ich mich einlassen sollte. Mhm. Aber trotzdem habe ich einfach vertraut und es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich.
Cool. Wie lange ist das jetzt schon her?
Seit 2,5 Jahren her, dass ich mit Acro angefangen habe.
Wow.
Mhm.
Krass. Und von da an hast du direkt gesagt, du willst jetzt auf jeden Fall Acro-Yoga lernen oder hat das dann noch ein bisschen gedauert?
Es hat schon ein bisschen gedauert, weil ich habe mich einfach mehr vertraut, dass ich mehr warm mit den Personen auch gekommen bin.
Mhm.
Und dann habe ich mich einfach mehr damit auseinandergesetzt. Also was ist überhaupt Acro-Yoga und was muss man dafür, damit man fliegen kann oder basen kann, was sind die Vorkenntnisse, die ich haben muss oder so.
Mhm.
Und aber und vor allem das war im Sommer, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe.
Mhm.
Und dann natürlich die Jams sind immer draußen und auch wenn du keine Lust auf Acro-Yoga hast, du triffst die Menschen, die einfach am Rhein sind.
Mhm.
Und dann du bekommst Lust einfach, um das zu machen.
Das stimmt.
Mhm.
Das stimmt. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich gehe auch manchmal einfach zur Acro-Yoga-Jam, obwohl ich kein Acro mache. Und sitzt dann einfach nur und quatscht mit den ganzen Leuten.
Genau,
einfach,
weil die so Leute sind einfach mega schön.
Mhm.
Ja.
Mhm. Und dann hat man auch was zum Gucken, ne? Dann kann man einfach den Acro-Yogis zugucken und dann kann man irgendwie ein Buch lesen oder mit irgendwie quatschen. Da
genau.
Auch super cool.
Ja, und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt bei der Gruppe und deswegen so Acro-Yoga hat, es ist eine Sportart für mich, das auch total mit Spaß kombiniert hat.
Mhm. Ja, Spaß ist für mich auch ein riesengroßer Faktor am Acro.
Mhm.
Und du hast gerade noch erzählt, dass du dich dann mit Acro-Yoga auseinandergesetzt hast, um rauszufinden, was Acro-Yoga eigentlich ist. Was ist Acro-Yoga denn für dich? Was hast du denn jetzt rausgefunden?
Mhm. Ja, das ist eine wichtige Frage. Und für mich ist eigentlich also seine Mischung von Acrobatics, Yoga und auch Thai-Massage. Also Acro-Yoga, es gibt also diese Solar- und Lunar-Teil. Mhm. Genauso wie beim Yoga, was ich sehr gern auch mag. Mhm. Das ist nicht nur leistungsorientiert.
Mhm.
Und das ist auch eine Sportart, die ich für mich gefunden habe, das auch sehr spielerisch ist.
Spielerisch, ja, voll.
Ja.
Ja. Und deswegen sagt man ja auch beim Acro-Yoga, ne, hast du Lust zu spielen, ne? Es geht ja nicht so, oh, wollen wir mal trainieren.
Genau.
Ja.
Das ist und dann schönes. Irgendwann ist es kein Gezwung mehr, weil man spielt einfach.
Ja.
Und das macht Spaß.
Ja.
Und trotzdem macht man auch immer noch Sport.
Total. Mhm. Also als ich das erste Mal Acro-Yoga gemacht habe, ich hatte danach, glaube ich, 3 Tage lang Muskelkater. Also ich wusste gar nicht, wo oben und unten ist und wie ich mich eigentlich setzen soll. Weil einfach alles wehgetan hat, weil man ja Muskeln anspannt, die man ja sonst nicht braucht. Ne?
Genau, genau. Und trotzdem, man weiß nicht, wovon das gekommen ist. Weil das hat trotzdem so viel Spaß gemacht.
Mhm. Ja.
Ja.
Das stimmt. Also wenn ich überlege, dass ich vorher, also bevor ich Acro gemacht habe, war ich auch viel im Fitnessstudio und ich habe mich durchgequält. Also ich habe das echt nur gemacht, um halt fit zu sein.
Ja.
Und da war irgendwie eine halbe Stunde im Fitnessstudio schon anstrengend und nervig. Und Acro-Yoga machst du halt mal irgendwie 3 Stunden und denkst so, huch, wie, schon 3 Stunden um?
Genau. Ja, total. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil im Fitnessstudio, man geht einfach dahin, um fit körperlich zu sein. Mhm. Und Acro-Yoga für mich ist viel mehr als fit im Körper, sondern fit im Geist auch.
Total.
Mhm.
Das, ja, doch, das finde ich schön. Fit im Körper, fit im Geist, ja. Und das Coole ist, es ist ja auch beides. Ne? Du allein dadurch, dass du es machst, also auch wenn du die ganze Zeit nur lachst und selbst wenn du die ganze Zeit nur runterfällst, du bist danach auch körperlich fitter, weil dein Körper lernt ja die ganze Zeit, ne?
Total. Und auch also, dass du, wenn man in ein Jam ist, also man schaut einfach dir an den Menschen. Man lernt auch sehr viel mit den Augen.
Ja, voll, das sage ich auch immer. Mhm. Ich lerne so viel allein irgendwie so hingucken und denke so, so setzen die Füße. Ach krass, das mache ich immer ganz anders. Und dann kann man schon wieder irgendwie was Neues ausprobieren
lernen. Total, total.
Du hast vorhin noch gesagt, dass du dann auch angefangen hast zu recherchieren, was man eigentlich für Vorkenntnisse braucht, zum Basen, zum Fliegen. Magst du da deine Ergebnisse mit uns teilen?
Mensch, ja klar. Also zu fliegen, es ist schon eine Kunst, weil du musst dir vorstellen, dass du wie ein Brett sein musst.
Mhm.
Die meisten Zeit, also wenn du, umso mehr du Körperspannung hast, umso besser kannst du fliegen und so besser kann dein Base dich kontrollieren auch.
Mhm.
Und das ist sehr wichtig, dass du auch die Kontrolle überlässt bei deinem Base.
Oh ja.
Das auch, diese Spiele so von Kontrolle überlassen und dich führen lassen, das war auch eine sehr schöne Kunst für mich, dass ich auch erstmal lernen musste.
Mhm.
Weil ich bin schon ein Mensch, der sich sehr in Kontrolle immer sein möchte.
Möchte, nicht muss, möchte.
Genau. Mhm. Also das auf jeden Fall, so Körperspannung für mich und Kontrolle überlassen als Fliegerin. Und als Base, also zuerst für mich, also die erste 1,5 Jahre eigentlich bei Acro-Yoga, ich bin nur geflogen.
Mhm.
Und das fand ich voll schade, weil wenn ich jemandem Neuen etwas zeigen wollte und diese Person konnte mich nicht basen, und deswegen konnte ich nicht fliegen, was ich eigentlich vorher machen könnte.
Mhm.
Und trotzdem möchte ich die Person einfach etwas zeigen. Und als Base ist einfacher, dass du in Kontakt kommst mit Personen, die gar nichts von Acro-Yoga wissen.
Mhm.
Weil dann du kannst sie zeigen, wie eine Acro-Yoga-Erfahrung sein kann.
Mhm.
Ja? Und deswegen habe ich gedacht, nein, ich will nicht mehr abhängig von Bases immer sein.
Ja!
Und ich kann auch das Basen.
Mhm.
Und vor allem der Challenge steigert immer noch, weil es gibt nicht so viele Personen, die fliegen, sind kleiner als ich.
Mhm.
Deswegen, also du wirst immer basen, eine Person, die mindestens same size ist.
Mhm.
Und das ist voll der Challenge. Und plus basen, was ich gar nicht gewohnt war.
Mhm.
Und als Base, ich habe ganz viel gelernt, dass man sehr viel Stabilität haben muss.
Mhm.
Egal ob L-Basing oder also am Boden oder am Standing.
Mhm.
Man muss immer sehr stabil da sein. Das heißt, wenn du L-Basing machst und du ein Bird sogar machst, du musst also deine Schultern auf den Boden lassen. Du musst wirklich also diese Würze für dich da haben.
Ja.
Deswegen, Basing für mich, es war wirklich zu lernen, Stabilität und nicht so viel wackeln, weil daraus werden die Fliegen sehr bedankbar sein.
Mhm. Ja, also die Learnings habe ich auch total, also ziemlich genau so mitgenommen. Ich meine, wir sind ja beide auch eher same size. Ne? Also ich bin 1,60, wie groß bist du?
1,65.
Ja, ein bisschen größer als ich. Ja. Und es ist schon, ja, also ich finde beim Acro-Yoga, du hast halt ganz oft schnell so, Also wenn man nicht aufpasst, landet man schnell erstmal in Rollenbildern. Ne? Also eher die kleinen, leichteren Frauen, die fliegen, die großen, schweren Männer beißen und alles, was irgendwie dazwischen ist, naja, muss sich halt irgendwie einsortieren.
Ja.
Ne? Und das Spannende ist eben beim Akro, finde ich, sobald man, also gerade am Anfang finde ich es nicht schlimm, wenn sich das erstmal so stereotypisch, klischeemäßig einsortiert, weil das ist erstmal leichter.
Ja.
Ja, aber sobald man Fähigkeiten und Skills aufgebaut hat, finde ich es cool, wenn man das dann durchbrechen kann, ja, und sagen kann, also ich meine, ich mit meinen 1,60 base auch den Olli, ne, der ist 1,85 groß und wiegt 90 Kilo.
Ja.
Und den base ich und den Leuten fällt dann ganz oft erstmal irgendwie, ne, fallen die Augen aus, so, boah, was, krass, oh nee, und ich merke aber auch, als Base ist es einfach viel, viel leichter, Leute ans Acro-Yoga zu bringen. Weil man kann, weil sie vertrauen dir und dann fliegen die da oben und denken, wow, wie krass. Und gerade als Anfänger finde ich das super cool, dann auf jemand anderem zu fliegen und dann irgendwie zu sehen, wow, cool, das klappt. Und so, sogar auf jemanden, der so klein ist, ja. Und ich finde, das macht ganz vielen auch einfach Mut. Weil ich finde, einerseits stimme ich dir voll zu, dass Base Stabilität brauchen und Flyer-Körperspannung, aber gleichzeitig finde ich, ist das Einzige, was man als Anfänger braucht, Mut und Vertrauen. Ne? Also einfach erstmal hinkommen. Und alles andere entwickelt sich ja. Also die Spannung baut sich auch mit der Zeit und die Stabilität auch. Aber niemand kann den Schritt für dich machen, hinzugehen zu einer Jam oder zu einem Workshop.
Ja, auf jeden Fall. Also das mit Mut und Vertrauen wird sehr untergeschätzt. Und manchmal du als und wenn man nicht so base und fliegt, man kann gar nicht wissen, wie ist es in der anderen Rolle zu sein. Weil als Flieger, du brauchst so viel Mut, weil es gibt so viele Positions, dass ich dachte mir, oh mein Gott, was passiert
jetzt? Ich sterbe!
Ich sterbe, genau, genau. Und dann, ich möchte schon, dass mein Base auch Empathie für dieses Gefühl hat, ja. Und auch als Fliegerin, ich möchte auch haben diese Empathie für mein Base. So, wie schwer ist da, ist jemanden zu basen einfach? Du bist die ganze Wurzel von der Person. Also du bist eigentlich den starken Teil, die unten immer ist und sehr viel arbeiten musst. Und deswegen kannst du auch sehr viel als Flieger diese Person helfen auch. Ja.
Voll. Also wer gerade zuhört, darf sich über den August freuen. Der August erzählt uns gerade eine Geschichte im Hintergrund, aber wir werden einfach mal weiter interviewen.
Genau.
Ja, voll. Also das ist für mich tatsächlich auch einer der ersten Beweggründe gewesen, wo ich damals gesagt habe, nee, ich will es auch basen lernen. Ich will spüren, was da passiert und ich will... man denkt ja immer, ne, ich meine, wir Menschen sind ja auch sehr ego-bezogen. Mhm. Ja, meine Rolle ist irgendwie die schwerste. Ich muss ja die ganze Zeit Körperspannung halten und ich muss ja die ganze Zeit vertrauen. Mhm. Und dann liegt die Base da unten und denkt, ah, oh, meins ist viel härter, die Person da oben, die muss ja gar nichts machen, ne?
Ja.
Und das ist einfach ein unglaublich schönes Zusammenspiel aus beiden.
Total.
Ja. Voll schön. Wir haben gerade ganz viel über Vorteile vom Acro schon gesprochen, ne? Also was es einem bringt. Siehst du auch Nachteile im Acro-Yoga? Gibt es auch Sachen, wo du sagst, so, das findest du doof oder das würdest du anders machen?
Ich würde nicht sagen, so, das finde ich zu doof, aber das ist Acro für Personen, die einfach als reine Sportart sehen. Sie werden nicht diese Leistungsorientierung haben.
Mhm.
Denn es kann manchmal am Anfang mindestens, wenn man nicht rein in diese Welt kommt.
Mhm.
Also das ist auch andere schöne Teile von Acro Yoga gibt. Wenn man ist, man kann am Anfang sehr frustriert sein und vor allem wie die Menschen ticken, weil sie nehmen das nicht so ernst, dass diese eine Position zu schaffen und es ist nicht so dieser Druck, das ist einfach nicht da.
Ja.
Wir wollen einfach miteinander spielen, einander kennenlernen.
Mhm.
Und deswegen könnte ich schon verstehen, wenn Menschen die andere schon Sportarten machen, dass sie einfach reinkommen bei der Acro-Yoga-Welt und sie denken, oh nein, ich lerne einfach nichts.
Ja, schön, cool, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber stimmt, das, für manche Menschen kann das ein Nachteil sein.
Ja, aber ich würde immer sagen am Anfang, weil sobald du dich reinlässt, dann bist du auch mehr offen, um wirklich also zu lernen, was Acro-Yoga dir eigentlich beibringen möchte. Das ist auch diese Fitness von Körper und Geist, das wir auch schon gesprochen haben.
Voll. Du hast diesen Sommer ja auch dein Teacher-Training gemacht bei Partner Acrobatics in Spanien, gell?
Ja, genau.
Warum hast du dich dafür entschieden und wie war's?
Ich habe mich für mein Teacher Training, also im Allgemeinen, entschieden, weil erstmal, ich liebe Acroyoga. Mhm. Deswegen, ich wollte eigentlich mein Wissen von Acroyoga meine Kommune hier in Mannheim weiterbringen, also in Mannheim Heidelberg. Und vor allem, ich möchte auch soziale Veranstaltungen verknüpft mit Acroyoga zu machen. Ich möchte auch ermöglichen, dass Personen, die in der Gesellschaft so ausgeschlossen sind, mhm, auch dieses schöne Erlebnis haben können. Mhm. Also ich möchte schon mich mehr in einer sozialen Art mit Acroyoga.
Okay, gehen. Cool. Mhm. Also du willst es auf jeden Fall unterrichten und auch sozial schwächeren quasi oder geltlich schwächeren Menschen zu ermöglichen, das machen zu können.
Genau.
Cool, hast du da Ideen?
Ich hatte schon also natürlich viele Ideen und ich möchte das eigentlich auch in Brasilien machen, vor allem weil, also ich komme aus Brasilien, wie ich schon gesagt habe, und in Brasilien ist es schon so, dass es gibt eine Elite und natürlich diese Elite, es bleibt einfach da, weil die Personen, die zu dieser Elite gehören, sie gehen zu denselben Schulen. Sie gehen nicht zu öffentlichen Schulen. Sie gehen nicht in öffentliche Verkehrsmittel. Die Möglichkeit, die du hast, eigentlich in deinem Alltag, eine Person von einer anderen Schicht zu treffen, ist geringer als in Deutschland, würde ich sagen. Mhm. Ja, und deswegen, ich möchte schon durch Acroyoga diese Mischung von allen Schichten zusammenbringen. Ich möchte auch, dass die Personen so mehr Verständnis für die anderen Schichten haben und auch zu zeigen, so dass alle sind nur Menschen. Mhm.
Ja.
Genau, und es gibt nicht, also was machst du in deinem professionellen Leben? Also es ist einfach du da, ganz vulnerable, wie sagt man?
Verletzlich.
Ganz verletzlich und die sich ganz offen zeigen und Vertrauen auch zeigen müssen, egal für wen und aus welcher Schicht kommst du.
Mhm. Oh, das ist voll schön.
Ja.
Also das ist richtig, richtig schön und ich finde, das ist auch ein großes Ding beim Akro. Mhm. Ne? Also auch weil ich finde, es ist auch super witzig, wir tragen ja auch beim Akro alle relativ die gleichen Sachen, ja. Also die Frauen haben fast alle irgendwelche Leggings an und einfach eine relativ schlicht Sport-BH-Top, die Männer meistens irgendwie im Sommer oben ohne und irgendwie eine Hose. Also man sieht auch nicht unbedingt, wer hat wie viel Geld. Die meisten Frauen kommen auch ungeschminkt, außer sie kommen irgendwie von der Arbeit oder so. Also wir sind alle irgendwie so ein bisschen same, same. Ne? Mhm. Und ich hatte gerade mit dem Basti, ich habe Sebastian Münzner aus der Karlsruher Community, den habe ich gerade letzte Woche habe ich ihn interviewt und ich habe nach dem Interview, habe ich ihm erstmal eine WhatsApp geschrieben und meinte so, du Basti, das ist jetzt peinlich, aber wie heißt du eigentlich mit Nachnamen, Münzner oder Münzer, ja, also so ganz banale Sachen, ja, man kennt sich seit 2-3 Jahren vom Akro, man weiß alles über den Körper vom anderen, man kennt die geheimsten und intimsten Geschichten, aber hat keine Ahnung, was der arbeitet, hat keine Ahnung, ob der eigentlich verheiratet ist, Kinder hat, was weiß ich, und wie man eigentlich den Nachnamen vom anderen schreibt, von manchen weiß ich den Nachnamen nicht mal, ja, also es ist so vollkommen egal, weil es einfach darum geht, wie ist der Mensch, ja, wie ist der Mensch, der jetzt hier und jetzt gerade vor mir sitzt und nicht welche 1000 Geschichten schleppt damit sich herum.
Genau, und bei Acroyoga vor allem, so wenn ich Personen kennenlerne, du fragst erstmal so, möchtest du fliegen oder möchtest du etwas machen?
Und normalerweise ist ja so,
was machst du? Ja, genau. Mhm. Und das definiert für mich nicht ein Mensch, also worauf ich arbeite und wofür ich mich meine Zeit gebe. Also es gibt verschiedene Gründe, warum ich etwas machen würde in mein professionelles Leben. Mhm. Aber in der Acroyoga-Welt, also du lernst wirklich die Personen kennen, so mit Gefühle und wirklich die Person, die Essenz von dieser Person.
Ah, das hast du schön gesagt. kommen wir zurück zum Partner Acrobatics Teacher Training. Ja. Wie war's denn? Also ich habe ja selber eins bei Acroyoga International gemacht und ich habe aber verstanden, dass das Teacher Training bei Partner Acrobatics 4 Wochen geht am Stück, gell?
Genau. Also natürlich haben wir Rest Days inzwischen, also nicht, dass jeden Tag wir Sport machen, aber Partner Acrobatics, also sie sind auf jeden Fall, wir haben also diese Waage von Solar und Lunar da, aber sie ist mehr solar orientiert, würde ich sagen, also wir haben viel mehr Acrobatics gemacht.
Was würdest du in Prozent sagen? Also hast du da irgendwie...
Also wir haben so jeden Tag ungefähr 6 Stunden von unserem Tag verbracht mit Sport und dann 1 Stunde von dem Tag mit Luna.
Okay.
Genau. Und was, also ich habe mich auch für Partner Probiotics entschieden, erstmal weil ich den schon kannte. Ich war letztes Jahr in einem Intensivtraining mit denen, für zwei Wochen.
Mit wem warst du damals?
Wie mit wem?
Also welche Lehrer? Oder meinst du nur die Organisation?
Die Organisation. Ah, okay. Ja, genau. Aber eigentlich die Lehrer, die ich da kennengelernt habe, sie waren auch wieder bei dem Teacher Training. Das wusste ich auch. Und deswegen, also ich konnte schon einige lernen. Deswegen, ich wusste schon, wie sie unterrichten, was ihren Fokus ist. Und ich kannte schon den Ort auch. Und ich habe es einfach sehr gemocht. Es war schon mein Style. Deswegen habe ich mich wieder entschieden, also dahin zu gehen.
Und wie war es dann? Also wie war es von der Taggestaltung her? Also du hast gesagt, 6 Stunden Akro und 1 Stunde dann noch irgendwie therapeutisch. Ist da auch therapeutisch Fliegen dabei oder ist es hauptsächlich Thai-Massage?
Es war Thai-Massage und therapeutisches.
Ah, okay. Also tatsächlich, okay. Also es ist quasi wie Akro-Yoga, nur wirklich einen größeren Fokus auf den Solar-Teil.
Genau. Cool. Genau, also bei Akro-Yoga, wir haben natürlich also immer auch Handstand-Training jeden Tag gemacht. Das war schon sehr lang. Und ich war sehr tot danach. Weil natürlich also jeden Tag also sehr viel machen mit dem Körper. Aber es war schön. Es war schön, weil ich habe nicht so oft die Möglichkeit, sich bei einer Sache in meinem Alltag zu fokussieren. Weil jeden Tag, ich will auch 1000 Sachen machen.
Ja, das haben wir ja schon gehört.
Genau. Und die Sachen sind ganz unterschiedlich, weil natürlich im Büro, ich sitze die ganze Zeit. In meiner in der Uni, ich muss so Gruppenarbeit machen, so mit verschiedenen Menschen zusammenkommen und auch natürlich Vorlesungen. Ich bin mehr passiv. Und dann, es kommt mehr den aktiven Teil von meinem Tag, das ist Sport machen und sich mit Freunden treffen danach. Und das finde ich immer in meinem Alltag ein schöner Balance. Aber manchmal mir fehlt es schon, also mich zu fokussieren den ganzen Tag in nur eine Sache. Deswegen, ich fand es mega, mega schön und eine gute Erfahrung auch für mich.
Ja, stimmt. Komplett nur Fokus. Ne? Und das finde ich ist auch so ein bisschen beim Akro, es ist auch ein bisschen Bewegungsmeditation. Ne? Du kannst nur auf dieses eine fokussiert sein, weil ansonsten fällt dein Flieger runter oder du fällst runter oder du lässt jemanden fallen, wenn du der Spotter bist. Also es ist so, wenn man im Akro ist, ist man im Akro und nicht bei der Einkaufsliste und bei dem Streit, den man halt früher mit dem Partner hatte oder bei der To-Do-Liste für die Arbeit. Ja, man ist volle Kanne da.
Es ist sehr schön, dass du das sagst, weil sogar bei Yoga, manchmal tut es mir schwer, ich tue mir schwer, wirklich in mich zu fokussieren und nicht in meine Alltagsprobleme, weil bei Yoga, ich bin nur verantwortlich für mich selbst. Ja. Aber beim Akro-Yoga, ich bin nicht verantwortlich nur für mich selbst. Ich mache das mit einem Partner. Und ich muss wirklich, also wenn ich mein Vertrauen zu jemandem, wenn ich jemandem vertrauen will, ich muss auch mein Vertrauen geben.
Ja.
Und deswegen, ich muss mich schon fokussieren. Ich muss mich schon fokussieren, dass wir in diesen Flow kommen und dass ich nicht in meine andere 1000 Sachen denken.
Ja. Ich muss gerade lachen, weil der August gerade hinterm Vorhang hervorschaut. Ich glaube, das ist so ein Kuckuckspiel, oder?
Total, er macht es.
Jetzt, wer es gerade nicht hören, nicht sehen kann, dadurch, dass es ja nur ein Podcast ist und wie ich letztens gelernt habe, kein Vodcast. ja, der August freut sich gerade ganz diebisch. Jedes Mal, wenn wir hinschauen, versteckt er sich wieder. Ich stelle mir das auch, also auch bei euch hier im Haus, ich finde es so cool, dass ihr hier mit einem Kind lebt. Also, ne, ich meine, ihr seid 3 Paare, beziehungsweise du hast dich gerade getrennt, aber im Prinzip wart ihr jetzt eine lange Zeit 3 Paare und ein Kind. Das ist ja irgendwie auch nochmal eine ganz andere Erfahrung, oder?
Total.
So ein Kind von klein auf aufwachsen zu sehen.
Mega. Und es ist nicht nur so, dass ich den August gewachsen sehen kann, sondern so Anna, die Mutter, sie war schwanger, als ich sie kennengelernt habe. Es ist wirklich also die ganze Geschichte von vorne ran. Und es ist mega schön, also es ist familiäres Gefühle einfach zu teilen. Und einfach für mich nochmal zu bestätigen, dass es ist doch möglich, dass Familien zusammen leben. Dass wir müssen nicht als eine Familie zusammen in einer Wohnung leben, alleine.
Ja, Vater, Mutter, Kind, ne? Und man genau. Hat nur sich selber.
Diese ganz traditionelle Familie, dass ein Kind kann genauso glücklich sein und das umso mehr glücklicher.
Glaube ich auch, ja.
In eine untraditionelles, also und eine unkonventionelle, so familiäre,
ja,
Ort. Ja, genau. Und das erlebe ich jetzt, also, und ich sehe auch, wie der August aufwächst, und ich, das finde ich einfach mega schön. Und auch, wie es gut für den anderen, die kein Kind sich für jetzt überlegen, damit man auch einfach in Berührung kommt, also mit einer anderen Situation von einer Person.
Ja.
Und auch die Sympathie hat für Personen, die Kinder haben. Also, wie ist es für Personen, ein Kind zu haben? Manchmal bist du total gestresst, ja, es ist mega schön. Aber in deinem Alltag nur mit einem Kind zu verbringen, das kann sehr stressig sein. Deswegen, ich finde diese Balance schon sehr wichtig.
Und wie kam es damals? Also ich finde eure Konstellation ja einfach super cool. Und dadurch, dass ihr nicht quasi drei einzelne Wohnungen habt, habt ihr ein riesengroßes Haus. Ne? Also dieses Haus hier ist ja der Wahnsinn mit Garten und direkt der Neckar hinten dran. Und oben hat jeder von euch noch ein eigenes Zimmer. Und wie kamst du dich damals zu der überhaupt Lebensentscheidung, weil es verändert ja schon den Alltag und das Leben komplett, als wenn du einfach allein in einer WG oder in deiner Einzimmerwohnung in einer Mannheimer Innenstadt leben würdest.
Ja, also ganz ehrlich, ich war schon von Anfang an, seit ich ein Kind bin, keine Person, die alleine leben möchte. Und ich habe immer auch gelernt, seit ich ein Kind bin, mein Zimmer zu teilen sogar.
Ah, okay.
Deswegen bis nach der Uni, bis ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe immer mein Zimmer geteilt.
Krass.
Ja, und mega schöne Erfahrungen. Also vorher war natürlich mit meinen Geschwistern. Und danach irgendwann, ich glaube, ich war 15 Jahre alt, und dann ich habe endlich mal mein einzelnes Zimmer bekommen. Aber den wollte ich gar nicht nur für mich selbst. Also meine jüngste Schwester hat immer bei mir geschlafen.
Ach, wie cool.
Ja, und wir haben also immer zusammen geschlafen. Und es ist einfach ein Mensch da zu haben, also, dass du einfach nochmal erzählen kannst, also wie war dein Tag, und einfach gute Nacht zu jemandem zu wünschen, das ist mega schön. Und auch in der Uni, denn ich habe mit bei Freunden im Zimmer so zusammen geschlafen, wir haben ein Zimmer geteilt, und das war auch eine ganz andere Erfahrung, weil du hast natürlich am Anfang nicht diese Intimität mit den Personen, so wie bei deinen Schwestern, aber das hat trotzdem super funktioniert, und das ist ein mega schönes Gefühl. Und hier zu Hause, dann natürlich haben wir mit meinem Freund, Ex-Freund jetzt, mein Zimmer geteilt, und jetzt das erste Mal eigentlich, dass ich in ein Zimmer alleine schlafen muss. Nicht mehr diese Woche, weil Diana bei mir auch geschlafen hat, aber ich bin immer eine Person, die ich mag, in ein Zimmer mit Menschen zu schlafen. Ich habe dieses Problem nicht so.
Krass. Also voll abgefahren eigentlich, weil ich glaube, für die meisten Menschen, die in Deutschland aufwachsen, ist Normalität, von klein auf eigentlich super früh ein eigenes Zimmer haben,
ja,
und ne, das ist mein Raum und ich brauche meinen Platz, und dass du einfach so das komplette Gegenteil erlebt hast, so dass du ja quasi wirklich wenige, sehr, sehr wenige Monate und Jahre deines Lebens allein im Zimmer hattest, ist schon krass.
Aber das gerade, was du gesagt hast, also es ist nicht so, dass ich keinen Platz für mich brauche. Den Platz brauche ich schon, aber den kann ich innerlich finden.
Ach, wie schön. Das ist jetzt voll yogisch, ne?
Ich habe auch gesagt, dass ich von Yoga zum Acro-Yoga gekommen bin. Ja, und das, genau, der Platz bedeutet nicht für mich, also wirklich einen Ort für mich zu haben, also nicht diese Space, sondern so für mich innerhalb zu haben. Und immer wenn ich zusammen mit jemandem ein Zimmer geteilt habe, diese Person hat mich auch respektiert, als ich diesen Platz für mich gebraucht habe. Deswegen hat es immer gut funktioniert.
Und wie nimmst du dir diesen Platz? Also meditierst du oder sagst du einfach, ey, ich brauche jetzt gerade mal Ruhe, kannst du gerade mal, keine Ahnung, in die Küche gehen? Oder wie machst du das? Das klingt ja also total schön, traumhaft.
Irgendwann, ich muss nichts mehr zu den Personen sagen, weil du kennst die Person so gut, dass du weißt, wie sie, diese Person drauf ist. Und was du zu tun hast, wenn diese Person in so einem Tag nicht so gut drauf ist. Denn bei mir bedeutet einfach mich ein bisschen Ruhe lassen, danach können wir weiterreden. Und es ist einfach mega spannend, eine Beziehung mit einer Person zu führen. Nicht eine feste Beziehung, aber Beziehungen mit Menschen. Und dass die Menschen dich einfach einschätzen können. Dass sie dir auch ganz gut kennen, dass sie wissen, was du brauchst. Und deswegen, ich habe mich immer am Anfang sehr offen gehalten mit Personen und auch mich gezeigt, wer ich bin, damit wir schneller zu diesem Ort kommen können, wo diese Person mich ganz gut kennt und weiß, was ich brauche auch.
Und das finde ich an dir auch sehr, sehr bemerkenswert als Mensch. Also wir kennen uns ja jetzt auch schon länger. Du bist auch ein Mensch, der unglaublich schnell all-in geht, emotional all-in. So, ne, weiß nicht, emotional striptease, here I am. Ja, ich bin dieser Mensch, ja. Ich bin vulnerable, ich bin verletzlich, genauso wie du. Mhm. Und in dem Moment lädst du auch den anderen dazu ein, sich zu zeigen. Und das finde ich also wirklich eine große, große Stärke und sehr bewundernswert an dir, weil das können nur ganz wenige, weil die meisten bauen eher genau andersrum erstmal eine Mauer auf,
ja,
und schauen erstmal über ihre Mauer und gucken, wie das bei dem anderen vielleicht hinter seiner Mauer aussieht, um dann irgendwann vielleicht mal sich näher zu kommen. Und du machst es halt genau andersherum.
Ja, weil sonst, wenn ich will, dass diese Mauer nicht aufgebaut wird, ich muss die Erste sein, die ich zeige, so, ich habe keine Mauer. Mhm. Wenn du für dich eine Mauer aufbauen möchtest, dann ist es nur für dich, weil ich bleib ohne Mauer.
Super schön. Und ich frage trotzdem nochmal nach, wie machst du das, wenn du für dich bist, wenn man dich in Ruhe lassen soll? Was tust du da? Also machst du da Yoga, meditierst du, liest du ein Buch?
Ich lese viel.
Ja.
Aber auch, also ich mag schon so mein Training zu machen, aber das ist nicht unbedingt die Zeit, die ich nur für mich alleine brauche, weil ich freue mich auch, wenn ich hier anfange, so Yoga zu machen oder Handstandtraining zu machen. Ich freue mich immer, wenn irgendjemand dazu kommt.
Mhm.
Aber ein Teil von meiner Zeit, die ich wirklich für mich nehmen möchte, ist es, wenn ich lese, weil ich tauche total in eine Geschichte. Mhm. Und natürlich, wenn du ein Buch liest, du bekommst nur Input, aber was du drauf machst, es ist nur eine, es ist wie fast ein Gespräch mit dir selbst.
Mhm.
Weil du gibst, es gibt niemanden, das dir eine Antwort geben kann oder wird. Es ist nur du mit dir selbst. Und deswegen ist es schon eine sehr viel zeitintensiv, dass ich für mich nehme. Es ist wirklich Buch zu lesen.
Schön.
Ja.
Was hast du aus dem Acro-Yoga fürs Leben gelernt? Was hast du da für dich mitgenommen, wo du merkst, so, oh ja, das setze ich im Leben auch jetzt voll oft um?
Mhm. Auf jeden Fall, eine davon ist Vertrauen.
Mhm.
Ja? Und genau, was ich gesagt habe, dass wenn ich will, dass mich Personen vertrauen, muss auch vertraubar mich machen. Und auch, was ich gelernt habe, es ist, dass jeder Mensch anders ist.
Mhm.
Wirklich anders. Und dass du dich, es gibt keine, man kann nicht einfach Personen in Box machen. Man kann das einfach nicht, weil jeder Körper ist anders, jeder Geist ist anders.
Mhm.
Und auch diese Empathie zu entwickeln für verschiedene Menschen, die nicht so wie du denken. Mhm. Weil sie sind alle nur Menschen.
Ja. Das sind schöne Learnings.
Mega, mega und sehr wichtig auch.
Mhm.
Ja.
Wo findet man dich denn online? Hast du, kann man dir irgendwie auf Facebook folgen, Instagram, im Real Life? Bist du auf irgendwelchen Jams besonders oft? Gibst du selber Workshops oder hast du vielleicht geplant? Was steht jetzt für dich quasi so an?
Mhm. Also online kann ich nicht so gut finden. Ich habe leider also nur Threema und WhatsApp.
Mhm, du bist nicht so Social Media, gell?
Nein, und ich benutze wirklich nur diese Medien, nur zu sagen, so, wir treffen uns da, Punkt. Genauso wie ich immer bei dir mache. Und ja, ich gebe eigentlich sehr viel Wert für für Face-to-Face einfach Austausch. Und normalerweise so, man trifft mich in der Uni heutzutage. Bei der Arbeit, sondern also ich mag immer zu Cafés zu gehen. Auch manchmal gehe ich ins Kino alleine.
Mhm.
Und natürlich bei den Jams, immer in Mannheim. Also ich bin abends sehr oft in Mannheim, also im Zirkus, Jams, also wenn es Sommer ist, natürlich draußen.
Mhm.
Aber ich mag auch sehr zu Hause zu sein.
Mhm.
Deswegen, man muss mich schon besuchen kommen, wie du heute gemerkt hast.
Ja, also wer Marina mal kennenlernen möchte, der kommt auf jeden Fall mal auf eine Jam in Mannheim. Jeden Freitag. Jetzt wird es noch mal kühler, jetzt geht's ins Zirkus. Ich will gerade Cirque du Soleil sagen. Nein, so gut sind wir leider nicht. Zirkus Paletti, gell?
Genau.
Pfeiffers Bird. Also wer da Bock hat, das ist ziemlich geil. Und wenn es warm ist, vielleicht hört ihr die Folge ja erst viel, viel später, dann sind wir immer auf den Rheinterrassen in Mannheim.
Genau.
Da findet die Marina quasi immer.
Immer, ja.
Vielleicht zukünftig auch mit ihren Hula-Hoops.
Natürlich. Das übe ich noch ein bisschen, aber wir kommen schon dazu.
Hast du noch was, was dir irgendwie auf dem Herzen brennt, so während wir jetzt gesprochen haben, wo du sagst, boah, das will ich jetzt noch erzählen, das muss jetzt noch raus, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen?
Nein, ich glaube, wir haben schon mal so vieles gesprochen, die mein Herz gelegen hat.
Ach, schön. Dann kommen wir einfach mal zu den Abschlussfragen. Die erste Frage ist, welcher Mensch hat dich am meisten inspiriert? Muss kein Akro-Yogi sein, kann es aber.
Ich habe tatsächlich viele Menschen, die mich inspiriert haben, Yoga zu machen. Aber was mich momentan sehr viel bewegt, es ist... Also es gibt zwei Menschen. Einer ist Mohamed Yunus und er ist einer der Gründer von Mikrokredit. Also er hat viele Social Business auch aufgebaut und er ist ein Mann, der sehr, sehr viel Einfluss und sehr viel geändert hat in sein Heimatland, also in Bangladesch, einer der ärmsten Länder der Welt. Genau, und er hat einfach ein Mikrokredit-Business aufgebaut. Und er hat eigentlich diese Krediten für Personen, die gar nichts hatten, damit sie irgendwie eine Rendite im Leben haben und aus der Misery-Status kommen können. Und das war so ein erfolgreiches Projekt, dass er sogar den Nobelpreis gewonnen hat.
Echt?
Ja. Und es ist überall in der Welt sehr verbreitet, dieses Konzept von Mikrokredit. Und auch eine Frau jetzt, das mich sehr inspiriert hat. Sie heißt Ellen MacArthur und sie ist eine Seglerin. Und sie verbreitet auch heutzutage das Prinzip von Circular Economy. Also in Deutschland wird auch sehr über Cradle to Cradle gesprochen. Und das ist einfach ein Prinzip, dass wir kein Müll produzieren müssen. Weil alles, was wir produzieren, wird es weiter, wird ein Mehrwert für den nächsten Produkt sein. Also dann, wir können uns vorstellen, dass alles, was wir bauen, wird irgendwie verknüpfen sein können mit verschiedenen Materialien. Ja, genau. Das sind die zwei Menschen, die momentan mich sehr inspirieren, etwas zu ändern auch für mich.
Wow, also super, super cool. Die muss ich auf jeden Fall auch mal googeln. Und ich werde auf jeden Fall auch irgendwie einen Link zu denen oder so in die Shownotes tun. Super spannend. Danke. Ja. Zweitens, welches Buch sollte deiner Meinung nach jeder gelesen haben?
Okay.
Ich sehe schon, du kommst nicht auf ein Buch, sondern wahrscheinlich so 5.000.
Aber ich werde über ein Buch sprechen, das mich für den magischen Realismus geöffnet hat.
Magischer Realismus, okay.
Ja. Es ist, ich bin eine Person, dass ich liebe Bücher, die wahre Geschichte zeigen. Aber ich liebe auch Romane. Ich liebe auch Bücher, die total mit Fantasie spielen. Und das erste Buch, das ich gelesen habe, das diese beiden Aspekte, die ich liebe, kombiniert hat, war 100 Jahre Einsamkeit.
100 Jahre Einsamkeit.
Und das ist von Gabriel Garcia Marquez. Er ist ein Schriftsteller aus Kolumbien. Dieses Buch hat so viel für mich bedeutet, weil das ist eine Geschichte von eine ganze Generation, von einer Familie. Und es kombiniert viele Realismus. Also du weißt nicht mehr, ob du in einer Geschichte bist, die nicht existiert hat, oder du in der realen Welt bist. Und es verbindet auch viele politische Anteile von Geschichten, die ganz oft in Südamerika passieren. Zum Beispiel eine Revolution, die ganz viele Menschen gestorben sind. Und irgendwie kommt das nicht in den Nachrichten und niemand weiß mehr davon. Alle vergessen das. Und dann du selbst weißt nicht mehr, ob Realität ist oder nicht. Und er hat so viele von diesen Geschichten kombiniert und zusammen mit der Geschichte von der Familie, wie sich jeder Charakter sich entwickelt hat. es war einfach mega schön. Und natürlich, also man hat immer einen Charakter, die dir mehr antut und du mehr ihm folgst und dich mehr anspricht. Und das war auch genauso bei mir in diesem Buch. Und ich fand das mega, mega schön.
Wow. Mhm. Das klingt auch richtig Hammer.
Ja.
Und das hatten wir ja auch vorhin schon, du bist ja eine absolute Buchliebhaberin. Wow. Also das ist echt eine Empfehlung, die habe ich so noch nicht gehört. Ich bin gespannt. Mhm. Kommt bestimmt auf meine Leseliste.
Ja, mach das.
Und dann kommen wir zur allerletzten Frage. Stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens. Du liegst auf deinem Sterbebett und schaust zurück auf dein Leben. Es läuft vor dir ab wie so ein Film. Was für ein Titel hätte dein Leben? Was für ein Filmtitel wäre das?
Also ein Filmtitel weiß ich nicht. Mhm. Aber wenn ich zurück zu meinem Leben schaue, ich stehe immer auf einige Patterns, dass sich immer wieder ergeben bei mir. Und ich muss einfach lernen, wie ich damit umgehe. Mhm. Und es sind immer Menschen mit einem sehr starken Charakter. Mhm. Also ich ziehe mich nicht daraus, also ich habe auch einen starken Charakter, aber sind anders als ich. Mhm. Weil sie kommen, sie sind, wie wir gesagt haben, also ich öffne mich und sie sind total in eine Mauer. Mhm. Und sie müssen einfach dieses Bild weiter haben von sich. Und sie können sich nicht verletzlich zeigen. Mhm. Und trotzdem, sie haben einen Bezug zu mir, dass ich sie nicht einfach lassen kann, weil sie werden immer in meinem Leben sein, in irgendeiner Art, oder mindestens in einem Moment. Sie sind zum Beispiel wie mein Chef. Also ich kann nicht so sagen zu meinem Chef, geh weg von meinem Chef, weil ich muss mit denen zusammen jeden Tag arbeiten. Also das ist nur ein Beispiel. Ist nicht
ein imaginärer Chef natürlich. Ne?
Genau. Nee, es ist momentan gar nicht so. Aber nur ein Beispiel.
Also es gibt Menschen, die sind einfach da. Ne?
Die sind einfach da und du kannst nicht weg von denen gehen. Aber du musst einfach lernen, wie du mit so einer verschiedenen Art von Mensch umgehst. Weil das wird, ich habe schon gesehen, das wird mein Lebenslang mich begleiten. Und ich muss einfach für mich lernen, wie komme ich klar mit diesem Mensch und wie können wir unsere Beziehung optimieren. Weil das wird wir werden nie eine eigene Meinung haben, aber das müssen wir auch nicht.
Nie die gleiche Meinung.
Die gleiche Meinung, ja genau.
Ja. Ja. Das ist eine schöne Lebensaufgabe.
Ich weiß, aber das ist auch sehr hart.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es cool, dass du das für dich schon so klar hast. Ja, also dass du immer wieder die gleichen Muster für dich jetzt schon entdeckt hast, wo du sagst, okay, klar, das kann jetzt ein bisschen länger dauern, aber ich bin offen dafür, das zu bearbeiten und ich bin offen dafür, zu wachsen. Ja, also für mich ist das auch ein unglaublicher Anteil an Persönlichkeitsentwicklung, zu akzeptieren, ich bin so, wie ich bin und diese Menschen sind so, wie sie sind. Aber es hat einen Grund, dass sie immer wieder in mein Leben treten, ne? Weil es ist ja auch jeder Mensch, dem wir begegnen und alles, was uns passiert, ist ja ein Spiegel von dem, was irgendwo in uns ist. Ja, und wenn da irgendein Teil ist, den wir nicht annehmen wollen von uns, den wir nicht sehen wollen, dann treten diese Menschen, diese Spiegel immer und die immer wieder in unser Leben, bis wir sie irgendwann integriert haben.
Ne? Das ist so schön, dass du das sagst, weil das ist genau, was momentan für mich passiert. Für mich so im ja, genau, was da los ist. Und ich muss damit schon umgehen können. Also müssen wir nie, aber
du darfst.
Ich will.
Ja, du willst, das ist noch viel schöner.
Genau.
Hast du noch ein paar Abschlussworte, Marina?
Also vielen Dank erstmal, dass du mich eingeladen hast für deinen Podcast. Ich finde es voll schön, dass du eigentlich das machst. Und ich wollte eigentlich viele Personen so motivieren, Acro-Yoga zu machen, weil das ist nicht nur eine Erfahrung, also nicht nur eine Sporterfahrung, es ist wirklich eine Personal-Entwicklung-Erfahrung. Das ist einfach etwas, das mich so motiviert hast und auch mich weitergebracht hat als Mensch und auch mich in Verbindung gebracht hat mit so vielen verschiedenen Menschen, dass ich sehr glücklich dafür bin. Ja.
Das kann ich 1:1 so unterschreiben.
Genau.
Vielen Dank, liebe Marina, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich herkommen durfte, dass ich Kuchen und Tee bekommen habe.
Ja.
Und dass wir hier ganz dekadent in der Bibliothek sitzen. Ich glaube, das ist der dekadenteste Podcast-Aufnahmeort, den ich bisher hatte. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Also Marina und ich hatten auf jeden Fall Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir hören uns zur nächsten Folge, nächsten Montag. Ciao.